Ich würde sagen, das ist vielleicht die größte Lehre, wenn auch sie einfach zu sein scheint, von Sokrates, dass nämlich bereits das Gespräch, das Zusammensein, die gemeinsame Suche nach der Wahrheit Elemente sind, die die Menschen vereinen.
Ihr hört Geister, den Philosophie-Podcast von mir, Christian Eichler. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und ja, es ist endlich soweit. Wir sind im Herzen der griechischen antiken Philosophie angekommen. Wir werden uns in den nächsten Monaten mit Platon und seinen Dialogen beschäftigen, danach mit Aristoteles und so. Aber ja, Platons Philosophie ist ja undenkbar eigentlich ohne einen der berühmtesten Philosophen überhaupt, nämlich Sokrates. Der ist so wichtig, dass die Denker vor ihm, wie wir ja hier schon gelernt haben, vor Sokrates heißen. Und der steht an so einer ganz interessanten Scharnierfunktion natürlich, gerade wenn man sich diese Beziehung zu Platon anschaut, denn Platon hat eigentlich kaum was geschrieben, in dem Sokrates nicht vorkommt. Und über Sokrates wissen wir aber sehr, sehr viel halt aus den Dialogen von Platon. Das heißt, diese beiden Menschen sind auf eine für die Philosophie recht einzigartige Weise miteinander verbunden. Und sonst finde ich, ist so ein Bild, das ich auch früh in der Schule zu Sokrates gelernt habe, mit dem man ihn natürlich so ein bisschen vergleichen kann, Jesus Christus. Also wir haben einerseits natürlich bei Sokrates so diese Idee, dass wir hier so einen Mann des Volkes irgendwie haben, der sich mit vielen verschiedenen Leuten getroffen hat und mit ihnen gesprochen hat. Dann haben wir natürlich, dass er nichts geschrieben hat, also wir ihn nur durch andere kennen. Dann haben wir bei Sokrates auch, dass er zum Tode verurteilt worden ist und ja, dieser Tod so eine ganz eigene Ikonografie hat. Also wir haben das bei Jesus ja mit dem Kreuz und bei Sokrates mit dem Schierlingsbecher. Und genau, bevor wir in den nächsten Folgen dann so ein bisschen mehr über Platon und auch Platons Sokrates sprechen, wollen wir in dieser Folge mal schauen, was wissen wir überhaupt zu Sokrates selbst oder was gibt es da eigentlich noch für Quellen? Und ich freue mich sehr darüber, jetzt mit Nikolaos Lukidiris sprechen zu können. Schönen guten Tag.
Guten Tag, Herr Eichler. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, ich freue mich sehr, dass Sie gekommen sind. Sie sind Lehrbeauftragter an der TU Berlin. Sie haben da ein Seminar zu Sokrates auch gegeben, auch zu ihm veröffentlicht. Wie kam das eigentlich bei Ihnen ganz persönlich? Ich fange hier immer persönlich an, dieses Interesse für Sokrates.
In Griechenland gibt es kein Gymnasium, einheitliches Gymnasium. Es gibt eine Zweiteilung zwischen Gymnasium und Lyzeum. Und 3 Jahre Gymnasium, 3 Jahre Lyzeum. Und in der dritten Klasse des Gymnasiums hatten wir in griechischer Übersetzung die Dialoge Kriton, Phaidon und auch die Apologie gelesen. Die Philologin war eine sehr, sehr engagierte Lehrerin und sie konnte uns ein Bild von Sokrates vermitteln, das sehr lebendig war. Im Anschluss daran, also jetzt, damals war ich 15 Jahre alt, im Anschluss daran habe ich angefangen, philosophische Gespräche mit meinen Mitschülern, Mitschülerinnen zu führen. Und Sokrates stand immer sozusagen als im Hintergrund. Denn wir hatten alle dieses gemeinsame Erbe sozusagen, dass man sich trifft und über philosophische Themen diskutiert. Das war uns nicht fremd durch die Präsenz von Sokrates. Und später natürlich habe ich Philosophie studiert. Damals war Sokrates eher am Rande, weil die Hauptperson in einem Philosophiestudium Platon ist. Natürlich wird diskutiert ein bisschen, inwiefern Sokrates seine eigenen Meinungen vorträgt oder das ist alles Platon. Das ist ein großes Thema in der Forschung, immer noch. Aber der Schwerpunkt lag auf Platon. Ich musste sagen, in der Pandemiezeit, wo wir alle eingeschlossen waren, kam ich auch zu einer Besinnung auf diesen Wert des Gesprächs für die Philosophie, aber auch für das Menschsein insgesamt. Deswegen hat es sehr gut zusammengetroffen, dass ich ein Seminar über Sokrates hielt an der Technischen Universität. Das fand natürlich nicht in Präsenz statt, durch Zoom, aber der Durst nach Gespräch und nach Kommunikation war so beeindruckend, dass es vielleicht das beste Seminar war, das ich jemals gehalten habe. Und in diesem Seminar kamen diese Themen zum Sokrates viel mehr zum Vorschein. Wenn man zum Beispiel ein Seminar über einen Dialog von Platon belegt, dann ist Sokrates in der Regel eine Figur am Rande. Aber wir konnten uns konzentrieren auf das, was Sokrates höchstwahrscheinlich gelehrt hat. Wir konnten uns konzentrieren auf seine Präsenz, auf sein Leben, auf seine Lebensführung. Und das ist mir alles eine unvergessliche Erinnerung.
Das ist ja total spannend. Ich würde einmal noch, weil das natürlich auch eine Besonderheit ist, dass ich mit jemandem sprechen kann, der selber aus ja, der Region kommt, wo natürlich dann auch diese Philosophen damals gelehrt haben. Wie ist das denn in Griechenland, würde mich interessieren, bevor wir dann tatsächlich zu Sokrates kommen, so an sich sind Platon und Sokrates, wächst man damit auf eigentlich mit diesen Namen? Weil ich würde ja sagen, das ist in Deutschland ja nicht so, obwohl ja auch man sich in Deutschland
Ja,
imaginiert
ja.
als irgendwie, das ist die Wiege oder so unseres Denkens. Wie ist das in Griechenland?
Ich würde sagen, alle 5 oder 10 Jahren gibt es eine Verschiebung immer. Also es ist nicht immer dasselbe, aber durch die Kontinuität, durch eine kulturelle Kontinuität sind sie tatsächlich präsent. Sind sie tatsächlich viel mehr präsent in einem auch allgemeinen Bewusstsein. Und ich würde sagen, die sind auch Gesprächspartner, die sind Menschen, also diese altgriechischen Texte, Menschen, zu denen wir auch Zuflucht nehmen, bei einem Problem oder wenn wir nachdenken wollen. Die sind tatsächlich viel mehr präsent.
Spannend. Wir haben das jetzt schon so ein bisschen immer so anklingen lassen. Man hat manchmal fast das Gefühl, das ist eine interessante Fragestellung. Was ist denn, wenn wir Sokrates versuchen, nicht zu einer Nebenfigur zu machen, sondern uns hauptsächlich mit ihm zu beschäftigen? Ja, also dass man den Fokus auf ihn legt und nicht auf Platon. Wie ist das denn überhaupt möglich? Also vielleicht erstmal, was wissen wir denn überhaupt über Sokrates, wer das war?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Und vorab möchte ich sagen, dass es in der Forschung immer noch ein Gespräch darüber vorhanden ist, inwiefern wir zuverlässig uns mit Sokrates beschäftigen können. Das war nämlich die These des Buchs von Olof Sigon, der behauptet hat, dass wir alles durch die Vermittlung der Sokrates-Schüler oder von Aristophanes haben, sodass Sokrates eigentlich Produkt einer Dichtung darstellt. Und der historische Sokrates ist uns völlig unzugänglich. Das ist aber eine Ansicht, die ich mittlerweile als widerlegt mit gutem Gewissen bezeichnen könnte, aus verschiedenen Gründen. Aber es gibt auch zuverlässige Informationen, etwa über seine Rolle in der athenischen Demokratie. Zum Beispiel, es gibt das Regime der 30 Tyrannen und sie haben nachweislich einen Befehl gegeben, Sokrates und einigen athenischen Mitbürgern, dass sie nämlich Leon von Salamis holen aus Ägina, sodass er hingerichtet wird. Und das war eine Methode, mit der die 30 Tyrannen versucht haben, Komplizen zu haben. Denn stellen Sie sich vor, was es wäre, wenn man dann diesen Befehl ablehnen würde. Man müsste mit den Konsequenzen rechnen. Aber so würden auch die 30 Tyrannen sagen, das haben diese Menschen gemacht. Sie waren unsere Mitarbeiter und Sokrates hat das abgelehnt. Er ist einfach nicht hingegangen. Und das ist gut nachgewiesen. Es ist schon ein Zeugnis, dass er seine eigene Meinung gehabt hat und dass er auf seine Weise Widerstand geleistet hat. Es gibt dann eine weitere historische Information, nämlich dass Sokrates mitten in einer Volksversammlung es abgelehnt hat, eine rechtswidrige Initiative zu unterstützen. Und es ging darum, dass sämtliche Strategen, das war ein umstrittenes Thema, dass sämtliche Strategen vor Gericht kommen, weil sie angeblich einen fatalen Fehler bei einer Seeschlacht begangen haben. Die Mehrheit wollte damals, dass sie in einem Gerichtsprozess, das wahrscheinlich zu ihrer Hinrichtung führen würde, sie wollten, dass dieser einzige Gerichtsprozess stattfindet. Aber Sokrates hat gesagt, nein, sie sollten, das ist rechtswidrig, wir wollen sie einzeln vor Gericht bringen, wenn überhaupt. Es gibt auch weitere Beispiele, das sind die zwei bekanntesten Beispiele und sie zeigen, dass Sokrates eine eigene Präsenz hatte in der athenischen Demokratie und dass er eine Einheit von Leben und Werk mit dieser Präsenz vorführte.
Was sind da die Quellen, also zu diesen
Die Quellen sind einerseits Platon und andererseits Xenophon. Und weil Xenophon ein geschichtliches Werk verfasst hat, also ist das Teil der Geschichte, das würde jetzt alles, und deswegen war ich bei dieser Darstellung auch ein bisschen zögerlich, das würde alles sehr weit führen, wenn ich im Einzelnen die ganze Diskussion rekonstruieren würde. Aber es gibt tatsächlich Tatsachen, auf denen wir uns verlassen können.
Man merkt das, weil es verschiedene Quellen gibt und in allen natürlich auch irgendwie nicht immer übereinstimmende Bilder von Sokrates gezeichnet werden, aber wir haben eben Unterschiedliches, das unterschiedlich aufgenommen wurde und dadurch kann man so ein bisschen ein Bild entwerfen. Ne? Also es ist nicht so wie bei, wobei das da ja glaube ich auch, und dann höre ich auch auf mit dem Vergleich, auch umstritten ist, aber bei Jesus gibt es ja manchmal tatsächlich die Sache, dass wir sagen, den gab es vielleicht gar nicht oder
Ja.
sowas, aber das haben wir bei Sokrates auf jeden Fall nicht. Also da haben wir unterschiedliche Quellen und durch die unterschiedlichen Zitate und Autoren können wir schon sagen, den hat es höchstwahrscheinlich gegeben, ne?
Das, was Sie gesagt haben, ist die Via Regia, das heißt der königliche Weg, um Sokrates zu rekonstruieren. Nämlich, wir machen eine Kombination aus den Quellen und daraus entsteht schon ein zuverlässiges Bild. Allerdings ist es auch mühsam. Man muss das studieren. Es ist nicht ein einziges Buch oder eine einzige Quelle. Man soll sich mit mehreren Quellen beschäftigen.
Was lässt sich denn dann vielleicht erstmal, wenn wir diesen Blick drauf wählen, sagen, was wissen wir denn vermutlich über Sokrates? Also Sie haben schon so ein paar Sachen gesagt, wie er in der Politik aufgetreten ist, aber was man ja auch hört, dass er ein Sohn eines Steinmetzes und einer Hebamme war, dass er im Peloponnesischen Krieg auch gekämpft hat. Also ich finde, man hat bei Sokrates immer so dieses Bild im Kopf natürlich, dass er so jemand ist, der auf dem Marktplatz fast rumlungert und die Leute anspricht, aber dass er tatsächlich ja diese Kriegshistorie auch hat, diese politische Historie hat, also nicht so ein Niemand ist, der da aufgetreten ist, das ist ja auch ganz wichtig eigentlich zu seinem Charakter zu sagen, oder?
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und für mich ist es ein besonders wichtiges Datum für Sokrates, nämlich dass er Teil einer Wirklichkeit gewesen ist. Und es ist sehr interessant, gerade auch diese Wirklichkeit mit zu rekonstruieren. Das heißt, wenn man sich mit Sokrates beschäftigt, beschäftigt man sich auch mit der Geschichte Athens.
Inwiefern?
Weil er, wie auch in den, an den vorherigen Beispielen gezeigt wurde, weil er mittendrin war. Er war nicht jemand, der abseits stand und einfach sein Ding tat. Er hat auch mitgewirkt. Zum Beispiel die Tatsache sogar, dass er hingerichtet wurde, hängt mit dieser großen Präsenz von ihm zusammen. Also es ist nicht, er war nicht ein Mensch, über dem eine Art Gleichgültigkeit herrschte. Er war in Athen sehr, sehr gut bekannt und die Mitbürger haben auf jeden Fall Kenntnis genommen von ihm.
Ja, das fand ich ganz interessant, wenn man sich die verschiedenen Quellen so anschaut. Also einerseits, genau, wir haben Sokrates, der dann dafür bekannt ist, diese Gespräche zu führen mit ganz unterschiedlichen Leuten aus unterschiedlichen Klassen. Und was dann der Inhalt ist, das ist dann bei Platon und bei Xenophon ein bisschen anders dargestellt. Und was ich ganz interessant finde, es gibt ja diese Quelle auch von Aristophanes, die Wolken,
Ja,
dieses
ja.
Stück über Sokrates. Das war mir bisher nicht so richtig bekannt. Also ich hatte davon immer schon mal gehört, aber jetzt dann so ein bisschen mehr mich damit beschäftigt. Und ich finde es ganz spannend. Ich glaube, als wir die Folge über die Sophisten gemacht haben, genau, da kam das auch so ein bisschen vor oder in der Vorbereitung dazu. Denn in diesem Stück, das ja quasi eine Komödie ist oder eine Satire auch ein bisschen, da ist Sokrates ja quasi so der größte der Sophisten. Also der hat da eine eigene richtige Schule,
Ja.
zu der man hingehen kann. Und man kann da hingehen, wenn man quasi dieses Worte verdrehen richtig lernen möchte. Also die Hauptfigur in diesem Stück ist ein Bauer, dessen Sohn hat irgendwie ganz viele Schulden und er will jetzt quasi mit guten Argumenten dann oder mit Rhetorik versuchen, die Gläubiger irgendwie dazu zu bringen, diese Schulden nicht einzutreiben oder so. Und dadurch geht er dann an diese Schule von Sokrates und Sokrates sagt dann da, oder da kommt dann raus, dass Sokrates die Wolken anbetet, also nicht quasi die Götter und Zeus und so. Und Gotteslästerung ist ja der eine große Vorwurf, wegen
Ja.
dem Sokrates verurteilt wurde. Und da lernt dann dieser Bauer dann tatsächlich auch so diese ganzen verschiedenen Sachen und was da für verrückte Sachen an dieser Schule passieren und diese Wortverdrehung und stellt sich dann, wenn ich es richtig verstanden habe, in den Dienst auch des Bösen. Und das funktioniert dann aber alles nicht. Der Sohn begehrt dann zum Beispiel auf und so. Und dann zünden die am Ende sogar diese Schule an. Also da war ich jetzt auch nochmal
Ja.
überrascht, ob der Drastik quasi dessen. Und das zeigt ja alleine schon, also auch wenn man jetzt geschichtswissenschaftlich wahrscheinlich sagen würde, viel dessen, was da drin steht, ist jetzt Übertreibung. Und gerade dass Sokrates quasi der größte der Sophisten war, ist ja etwas, das wir philosophiegeschichtlich gerade nicht denken würden. Aber das zeigt ja schon mal, Sokrates muss sehr wichtig und bekannt überhaupt erstmal gewesen sein, damit man überhaupt so eine Satire über ihn schreibt, oder?
Ja, auf jeden Fall. Das Bild von Aristophanes ist ein sehr lebendiges Bild. Es ist auch ein sehr witziges Stück. Das kann ich nur empfehlen. Und es ist wichtig, mit einer Brille dieses Stück zu lesen. Also diese Brille besteht darin, dass man nicht alles glaubt. Da, was da über Sokrates steht, das ist, wie Sie gesagt haben, das ist einfach ein Sophist, ein Wortverdreher, der da seine Tätigkeit entwickelt. Es gibt aber doch einige Informationen, die man auch von diesem Stück für den historischen Sokrates bekommen kann. Und die Forscher beschäftigen sich sehr darum, genau abzusondern, was ist da gültig und was nicht gültig ist. Was auf jeden Fall feststeht, ist, dass Sokrates keinen bezahlten Unterricht gegeben hat. Also das ist auf jeden Fall nicht richtig. Er hat auch keine Schule betrieben, aber schon diese Gemeinde, die er gebildet hat. Es gab eine sokratische Gemeinde, es gab sokratische Freunde. Freundschaft ist ein Grundwort für Sokrates und die Sokratik insgesamt. Die Freundschaft. Und die Freundschaft ging Hand in Hand mit der Suche nach der Wahrheit. Diese beiden Komponenten waren nicht voneinander zu trennen. Und dann natürlich auch fühlte sich Sokrates verpflichtet, den sogenannten Eleochos zu vollziehen, nämlich seine Mitbürger oder auch Frauen, mit denen er gesprochen hat, über die wichtigsten Dinge des Lebens zu fragen und dann schauen, ob das, was sie sagen, richtig ist oder nicht.
Und das haben wir auch in Aristophanes schon, diese Dimension.
Diese Dimension wird nicht so sehr vertreten. Da ist ein zurückgezogener Sokrates, der in seiner Schule hockt und da seine Gäste empfängt. Da gibt es auch diesen Kult der Wolken, von dem Sie gesprochen haben. Es gibt die Sage, es gibt die Information, dass Sokrates bei der Vorführung dieses Werkes im Theater selbst aufgestanden ist und auf diese Weise gezeigt hat: Hallo Leute, hier bin ich. Das ist wahrscheinlich, wollte er damit zeigen, dass er das ist, aber dass er nicht so ist, wie er so gezeigt wird in der Aufführung.
Diese Frage der Sophistik, also das nur die Lehre anzubieten für Geld und die Worte zu verdrehen. Bis zu, also die Wolken, das finde ich eh nochmal, ich bin jetzt nicht so tief drin in griechischen Dramen, aber da, irgendwie ein schönes Bild eigentlich. Also einerseits ein schönes satirisches Bild, wie Philosophen, weiß ich nicht, leben nur in den Wolken, so, das sagt man ja immer noch so, den Head in the Clouds und so, oder aber auch so für diesen Elfenbeinturm. Ist das ein Streitpunkt denn gewesen? Denn gerade im platonischen Sokrates ist es ja nun so, dass es genau darum geht, also dass Sokrates das gerade nicht ist, ein Sophist, also dass er gerade das Symbol vielleicht dafür ist, gegen die Sophistik. War das aber in der Antike dann eventuell, wie kann man das sagen, den meisten Bürgern gar nicht so ganz klar, ob Sokrates einer der Sophisten war oder nicht? Weil diesen Ausdruck gab es ja auch noch nicht, ja.
Ja, es ist ein sehr wichtiger Punkt. Ich glaube, es ist gerechtfertigt, Sokrates zusammen mit den Sophisten zu betrachten. Denn er hat auch Sachen radikal hinterfragt. Der Unterschied besteht darin, dass seine Lebensform nicht die eines bezahlten Lehrers war. Und hier, finde ich, gibt es einen sehr, sehr wichtigen Punkt, den ich aber eine wichtige Frage, die ich aber nicht beantworten möchte. Ich möchte sie zunächst im Raum lassen. Heißt das, dass die Philosophen und die Philosophinnen in diesem Zeitalter, in dem wir leben, oder vor einem Jahrhundert Sophisten waren? Also das ist auch sozusagen eine Provokation, wenn man denkt, dass er mit sehr wenigen Mitteln einfach Philosophie betrieben hat und sich nicht gekümmert hat um seinen Lebensunterhalt. Es wird in den Quellen gesagt, dass seine Frau ihn sehr gequält hat mit dieser Tatsache, dass er sich um seine Familie nicht kümmert, aber einfach rumherum geht und diskutiert. Also diese Frage möchte ich erst mal ganz offen stellen, aber ich glaube, die Analogie bietet sich.
Das ist ja der eine Aspekt, ne, das Monetäre an den Sophisten, also wo man ja jetzt dann auch sagen kann aus einer heutigen Sicht, naja, Sokrates hat dann wahrscheinlich seine Frau damit gequält, dass sie das da den Haushalt alleine schmeißen musste. Aber und das ist ja aber immer diese Frage, ne? Also wenn man etwas für Geld macht, das ist ja bis heute die Frage bei vielen Dingen, ist es dann weniger wert. Das andere bei den Sophisten ist ja aber, was sie ja schon von Sokrates unterscheidet, diese Frage der Suche nach der Wahrheit, oder? Also und das halt natürlich bei Sokrates, obwohl er ein großer Rhetoriker anscheinend war, ja die Rhetorik nicht der Inhalt der Philosophie ist, sondern es eine Suche nach etwas anderem noch ist.
Ja, das ist eine sehr wichtige Bemerkung. Ich glaube, wir müssen wirklich differenzieren mit Blick auf die Antwort, die Sokrates und die Sophisten gegeben haben. Die Frage, beide haben sich für die Wahrheitsfrage interessiert. Das steht fest. Und eben das Verdienst der Sophisten war, dass sie das Herkömmliche kritisiert haben und in Frage gestellt haben. Aber sie haben die Wahrheit sozusagen relativiert. Wobei Sokrates, um es so in einem Wort pauschal zu sagen, geglaubt hat, dass es tatsächlich die Wahrheit gibt, waren die Sophisten Vertreter eines Relativismus. Aber ich möchte genau da festhalten, dass sie sich schon um die, also sowohl Sokrates als auch die Sophisten, sie sich schon um die Frage nach der Wahrheit gekümmert haben. Sie haben aber eine unterschiedliche Antwort darauf gegeben.
Was wäre die Antwort Sokrateses darauf nach Ihrem Blick? Weil es gibt ja zum Beispiel auch, das fand ich jetzt auch nochmal irgendwie ganz witzig, dieses Zitat, das jeder kennt, glaube ich. Ich weiß, dass ich nichts weiß, was ja aber von Sokrates, also was gar nicht irgendwo steht, oder? Also es gibt eine längere Passage in der Apologie, die das so ein bisschen umschreibt, aber diesen Satz eigentlich. Dass er weiß, dass er nichts weiß, hat er so, glaube ich, in der Form nicht gesagt, oder beziehungsweise ist er nicht, taucht er nicht in den Quellen auf, aber das ist schon ja einer der Kerne der sokratischen
Ja,
Philosophie eigentlich.
das ist wiederum eine sehr große Frage. In der Apologie interessiert ihn sehr eine Auskunft, die er vom Orakel von Delphi bekommen hat. Ein Freund von ihm hat das Orakel befragt und das Orakel hat Sokrates als den weisesten der Menschen bezeichnet. Und Sokrates ist selbst in Verlegenheit, denn er persönlich hält nicht viel davon, dass er einiges weiß und die alles darstellt. Er geht zu den Politikern und fragt sie, zu den Künstlerwerkern und fragt sie, dass alle geglaubt haben, dass sie etwas wissen, aber das tatsächlich nicht tun. Techniker ist so ein, ich meine die Handwerker. Die Handwerker haben tatsächlich ein gesichertes Wissen, aber das ist beschränkt. Die anderen, das heißt die Politiker oder die Künstler, sie glauben etwas zu wissen, tun sie das aber nicht. Und insofern hat Sokrates gesagt, bin ich der Weiseste, weil ich nicht die Menschen vortäusche, weil ich nicht vortäusche, etwas zu wissen, während ich das tatsächlich nicht weiß. Das ist die Figur, die Gedankenfigur, wie sie in den Quellen, in der Apologie in diesem Zusammenhang überliefert ist. Aber ich würde sagen, Sokrates ist auch ein Ironiker. Das heißt, ich kann mir nicht vorstellen, dass er so ganz triviale Sätze, wenn es tatsächlich regnet, dann weiß das Sokrates auch. Aber es ging ihm um das Wissen von wichtigen Zusammenhängen. Und da war er sehr zurückhaltend. Und er wollte zeigen mit seinem Beispiel, dass die anderen es nicht, dass die anderen glauben, etwas zu wissen, es tatsächlich aber nicht tun.
Und da geht es ja dann schon auch viel in den unterschiedlichen Darstellungen um diese Formulierung schon von allgemeinen Prinzipien oder dieser starke Versuch einer Definition, oder? Also bei Aristoteles habe ich jetzt gelesen, sagt er das ja oder spricht er das ja zum Beispiel vor allem Sokrates zu, dass er sagt, Sokrates war der Erste, der eigentlich versucht hat, so diese Definitionen klarzukriegen über die verschiedenen Begriffe. Und das
Ja.
merken wir ja bei Platon und Sokrates die ganze Zeit. Also, dass irgendjemand auf dem Marktplatz sagt, ja, das und das ist tapfer. Und dann kommt Sokrates und sagt, na, Moment mal, was ist denn die Tapferkeit? Und dann wird ja hin und her diskutiert. Oft endet das ja irgendwie in einer Aporie, aber meistens hat man durch dieses Hin und Her dann irgendwie irgendwie mehr gelernt oder weiß dann schon mal, was es nicht ist. Also das scheint ja so einer der Blicke von Aristoteles auf Sokrates gewesen zu sein, dass er sagt, da fängt das eigentlich so richtig an, dass wir versuchen, die Begriffe tatsächlich klar zu ziehen.
Ja. Das ist in der Forschung vor allem heute umstritten, inwiefern man Aristoteles da ernst nehmen muss. Es gibt wichtige Forscher, die behaupten, dass wir Aristoteles nicht so sehr Gehör schenken sollten, weil er nicht zu den primären Quellen gehört und weil er sonst immer seine eigene Fragestellung auf die Denker, die er behandelt hat, projiziert hat. Und das ist vor allem etwa sehr gut ersichtlich in dem ersten Buch der Metataphysica, der sogenannten Metaphysik, wo er Empedokles, sehr viele frühe griechische Denker behandelt, aber dabei das eigene System und die eigene Fragestellung vor allem im Blick hat. Ich glaube, man soll daran festhalten, dass Sokrates jemand war, der Wert auf das Wissen des Experten legte. Und der Experte war für ihn zugleich auch eine implizite Kritik an der athenischen Demokratie, weil in der athenischen Demokratie durch diese periodische Amtsführung eigentlich alle Bürger alle Ämter oder viele Ämter wahrgenommen haben. Und das würde Sokrates nicht gutheißen, was aber wiederum nicht bedeutet, dass er ein Feind der Demokratie war. Er hat sich sehr wohl gefühlt in seiner Heimat, er hat sie selten verlassen. Und es wäre sehr einseitig zu meinen, dass er nur mit Menschen des Adels Umgang gepflegt hat. Er hat tatsächlich mit allen Menschen verkehrt und berühmt ist seine Freundschaft mit dem Schuster Simon, der auch angeblich sokratische Dialoge verfasst hat, die leider auch nicht überliefert worden sind. Man sollte auch die Rolle des Aischines hervorheben. Aischines ist ein Freund, ein Schüler des Sokrates gewesen, der Dialoge geschrieben hat, die in der Antike als sehr zuverlässig angesehen worden sind, mit Blick auf die Tradierung eines Sokrates-Bildes. In der Tat haben wir auch heute viele Fragmente des Aischines und wichtig sind vor allem die Fragmente der Dialoge Aspasia und Alkibiades. Leider ist im öffentlichen Bewusstsein dieser Autor nicht so bekannt geworden, aber seine Bedeutung für das Sokrates-Bild muss sich hervorheben.
Ja, diese Dialoge. Vielleicht können wir mal, bevor wir noch ein bisschen nochmal über den platonischen Sokrates reden, einmal über Xenophon reden, der ja immer so ein bisschen hinten überfällt, habe ich das Gefühl. Also ich habe das, glaube ich, im Philosophiestudium hat das niemand gesagt. Wir lesen jetzt mal einen Text von Xenophon oder so. Das war wahrscheinlich vielleicht mal in so einem Nebensatz in einer Vorlesung zur Geschichte der Philosophie oder so. Aber selbst das glaube ich eigentlich nicht. Ich habe jetzt in der Vorbereitung so ein bisschen reingeschaut und vor allem gelesen, bei Xenophon ist es so, dass wir nicht diesen dieses radikale Bild eigentlich fürs kritische Denken und diesen sehr streithaften Sokrates wie bei Platon haben, der dann natürlich in den Dialogen immer mehr auch so eine Symbolfigur wird, sondern bei Xenophon steht etwas, was Sie aber auch schon so ein bisschen eigentlich gerade erwähnt haben, wo ich eh nochmal drauf zurück wollte, diese Freundschaft, dieses Ratschlaggebende und sowas sehr praktisch-ethische irgendwie im Vordergrund. Was kann man dazu sagen? Was für ein Sokrates finden wir bei Xenophon?
Ich möchte Ihre Frage als Anlass nehmen, um die Tatsache hervorzuheben, dass es viele Schüler von Sokrates gab, die Dialoge geschrieben haben. Und das ist die in der Forschung als die Tradition der Logoi Sokratikoi geblieben. Diese Logoi gemeint sind Dialoge, Dialoge. Denn Logos kann auch als Dialog übersetzt werden. Also wir haben sehr viele Autoren von sokratischen Dialogen und Platon ist der eine, der berühmt geworden ist. Und Xenophon hat nicht genau so die Dialoge wiedergegeben. Zum Beispiel in seinen Apo, mir kommt jetzt nur der griechische Begriff. Das kann verschiedene Übersetzungen haben. Eine davon sind die Erinnerungen an Sokrates. Also in diesen Erinnerungen an Sokrates gibt es sehr viele Szenen, Dialogszenen, zahlreiche Dialogszenen. Aber die sind dann kurz und es gibt dann eine Lehre, die daraus gezogen wird. Bei Platon ist ein ganz anderer Zusammenhang. Das philosophische Thema wird an sich betrachtet. Also Sokrates geht ins Detail. Und der praktische Nutzen ist nur eine Konsequenz. Ihm, also dem platonischen Sokrates, geht es vor allem um begriffliche Klarheit, um begriffliche Erfassung der Wahrheit in sehr, sehr vielen Themen. Aber das ganz ausführlich. Bei Xenophon haben wir so ganz kurze Schlüsse, die ein Bild von Sokrates vermitteln sollen. Und daher ist auch Platon als der Gründer der Philosophie zu betrachten. Denn mit diesen Dialogen hat er jetzt völlig abgesehen von dem, was Sokrates tatsächlich gelehrt hat, hat er einen logischen Raum gegründet. Und dieser logische Raum war das Erbe für die kommenden Philosophen. Also die meisten Philosophen haben sich auf ihn bezogen und verschiedene dann auch Antworten auf ihn gegeben. Aber Sokrates war so sehr eins mit seiner Sache, mit seiner Tätigkeit, dass er sich nicht um die Philosophie vereinzelt gekümmert hat. Und das ist hier auch ein wichtiger Punkt der Oralität oder der Schriftlichkeit der Philosophie. Für Sokrates war es völlig ausreichend, dass er die Philosophie gelebt hat. Platon fühlte das Bedürfnis, alles aufzuschreiben und dem, wie gesagt, verdanken wir die Gründung dieses logischen Raums. Aber das sind schon zwei verschiedene Paradigmen, würde ich sagen. Das ist wiederum auch, verstehen Sie, ich möchte nicht jetzt mit unserem Gespräch irgendetwas festlegen, sondern vor allem einführen. Denn das sind alles sehr lebendige Fragen, über die man wirklich stundenlang diskutieren hat. Aber ich sehe tatsächlich, dass der Schwerpunkt von Sokrates und Platon ein anderer gewesen ist.
Ganz kurz nochmal, bevor wir dazu kommen, kann man noch was zu Xenophon sagen? Was ist da so? Also, Sie haben gesagt, es sind kürzere Passagen. Wenn wir jetzt nur Xenophon hätten, was würde man dann denken, was so die Philosophie des Sokrates gewesen ist? Das wäre eher auch diese Lebensweise, weil es bei Platon eher tatsächlich schon zusammengedampft ist auf diese tatsächlichen Themen. Und bei Xenophon sind es eher, ja, eher so historische Beschreibungen, was da erzählt worden ist. Oder sagt man in der Forschung auch, nee, bei Xenophon erkennen wir auch, dass Xenophon selbst eine Art von Lehre oder Idee vielleicht in Sokrates hineinlegt.
Ein Problem war, dass Xenophon lange abwesend war. Und er hatte eine eigene Bekanntschaft zu Sokrates und hat ihn sehr, sehr geschätzt. Aber dann ist er nach Athen nach Sokrates Tod zurückgekommen. Und so hat er sich auf eine Menge von sokratischer Literatur, von diesen Logoi Sokratikoi, berufen. Sein Bild aber ist das des Ratgebers, des Sokrates als eines Ratgebers. Ich würde sagen, dass sie sich auch mit China befasst haben in früheren Sitzungen. Ich würde sagen, da kommt ein Sokrates zum Vorschein, der viele Ähnlichkeiten mit Konfuzius hat. Und Xenophon war sehr orientiert an der praktischen Nützlichkeit. Und das war für Platon nicht so sehr ein Anliegen. Schon, aber nicht so sehr.
Was zeichnet denn, wenn wir zu Platon mal kommen, da wird es dann in der nächsten Folge hier auch noch stärker drum gehen, aber für Sie jetzt den platonischen Sokrates aus? Weil da war es ja auch so, dass man in der Forschung dann irgendwann, weil das ja auch lange nicht klar war und ich glaube heute auch nicht endgültig geklärt ist, erstmal angefangen hat, diese Dialoge irgendwie zu ordnen, die man hat. Also wie sind die wahrscheinlich zeitlich überhaupt entstanden, die Dialoge, die Platon geschrieben hat? Und dann heißt es ja immer so, diese früheren Dialoge sind wahrscheinlich noch die, die näher am historischen Sokrates dran sind, weil es ein, dann eben, wie Sie gesagt haben, ein Interesse gab, erstmal das zu verschriftlichen. Und wir haben ja dieses Gefühl, es gibt auch dieses politische Interesse, natürlich Sokrates auch zu verteidigen, der ja hingerichtet wurde. Genau. Ist, also dass das tatsächlich eine Realität ist, die stattgefunden hat. Man vergisst das manchmal so ein bisschen. Also dass diese auch Zeitgenossen natürlich auch dann unter dieser diesem Ereignis auch standen und gelebt haben. Und dann sagt man ja später bei Platon, also zum Beispiel im Staat oder sowas, merkt man dann schon stärker, dass es große, ausgefeilte eigentlich Gedankengänge von Platon selbst gibt, die jetzt aber in diese Dialogform noch gefasst werden quasi, aber dass da nicht mehr so viele historische Details drin sind, oder?
Zunächst möchte ich vielleicht doch etwas differenzieren über die zwei Schwerpunkte von Sokrates und Platon. Platon hatte auch eine sokratische Seite auf jeden Fall. Er hat mit der Akademie eine Schule ins Leben gerufen, wo ein Zusammenleben stattgefunden hat, wo sehr viel diskutiert worden ist. Und die Suche nach der Wahrheit hat alle Teilnehmenden sozusagen, haben alle Teilnehmende geteilt. Also das ist, was für sie das Wichtigste war. Also das sind alles sokratische Züge, also Zusammenleben, Suche nach der Wahrheit. Es war aber nicht die Schule. Also Sokrates hat keine Schule gegründet und hat auch nichts geschrieben. Das heißt, ihm war das gesprochene Wort genug. Und auch bei Platon haben wir eine Kritik der Schrift, etwa im Dialog Phaidros, wo gesagt wird, dass die schriftlichen Stücke nicht für sich sprechen können. Sie können sich nicht verteidigen, sie können sich nicht erklären. Wobei das mündliche Wort das auf jeden Fall machen kann, weil wir, und das ist mir jetzt auch in diesem Gespräch mit Ihnen präsent, wir könnten jederzeit unterbrechen und einen anderen Gedankengang führen. Wir könnten jederzeit etwas ändern, etwas erläutern. Da ist auch eine gewisse Freiheit darin, gegründet auf unser jetziges Zusammensein. Wir kommen zusammen und wir beraten über etwas. Die schriftliche Form bietet uns das nicht. Nicht, dass missverstanden wird, was ich gesagt habe über diese zwei Schwerpunkte. Es gibt natürlich viele Ähnlichkeiten, aber Platon ist doch auch seinen eigenen Weg gegangen. so wie natürlich auch die anderen Schüler von Sokrates den eigenen Weg gegangen sind. Wir haben zum Beispiel Antisthenes. Antisthenes wird betrachtet als der Gründer der kynischen Schule. Und da kann man sagen, war die Lebensführung, also die sehr sparsame Lebensführung, sie war viel mehr im Zentrum als bei Platon. Und auf ihre Weise haben die Freunde, die Schüler von Sokrates, ihren eigenen Weg gehabt. Das muss man sich immer vergegenwärtigen, wenn man sich an sie annähert und wenn man sich natürlich auch an Platon annähert. Und jetzt mit Blick auf Letzteren ist die Frage sehr, sehr diskutiert worden, inwiefern diese frühen Dialoge uns den historischen Sokrates sozusagen liefern. Das hängt alles von der Sichtweise des Forschers ab, beziehungsweise der Forscherin. Ich persönlich würde diese Klammer eigentlich in Klammer setzen, weil für mich sehr wichtig diese Komponente ist, auf die Sie früher hingewiesen haben, dass wir nämlich eine komparative Herangehensweise haben und wir sehen, welcher der gemeinsame Nenner ist unter den vielen Testimonien, unter den vielen Quellen, Zeugnissen, die wir haben. Es ist schon eine wichtige Meinung, dass die frühen Dialoge von Platon uns den historischen Sokrates liefern. Es gibt aber auch die andere, die Apologie vor allem in Betracht zieht, weil es auch tatsächlich einen Unterschied gibt zwischen der Art und Weise, wie Sokrates in der Apologie auftritt und wie er in den frühen Dialogen Platons auftritt. Aber ich würde sagen, es ist viel mehr ein Produkt einer detaillierten Rekonstruktion. Da würde ich keine einfache Antwort geben wollen. Zum Beispiel jetzt mit Blick auf Platons Dialoge ist auch das Symposion ein Dialog, in dem auch sehr viel vom historischen Sokrates steckt. Das würde aber alles sehr in die Einzelheit führen. Und das würde ich eher vermeiden wollen und vor allem darauf Wert legen, dass Sokrates als der Philosoph auftritt, der seine Lehre lebt.
Es gab mal, wenn ich das richtig verstehe, diese Idee, ich glaube Thomas Jefferson, habe ich gelesen, fand das, dass Xenophon, der nicht diesen, sagen wir, vielleicht überhöhten Sokrates hat, diesen radikalen Sokrates, dass früher mal gedacht wurde, na, das wird wahrscheinlich der realistischere irgendwie gewesen sein. Und dann ist dieser kämpferische bei Platon vielleicht eher die Erfindung von Platon. Die haben ja auch beide zum Beispiel über die Apologie geschrieben, Xenophon und Platon. Und dann hat aber Schleiermacher, glaube ich, der ja viel
Ja,
übertragen hat,
ja.
irgendwann gesagt, naja, wenn der so, sagen wir mal, so lasch gewesen ist wie bei Xenophon, Sokrates, warum soll der dann so einen riesigen Einfluss gehabt haben als auf diese anderen? Warum soll der Platon als genialen Denker so doll beeinflusst haben? Und das finde ich einerseits interessant. Und eine andere Frage, die ich habe, an sich diese Dialogform, also dass auf einmal, Sie sagen ja, mehrere Schüler anfangen, diese Dialoge
Ja.
aufzuschreiben, ist das auch Zeugnis darüber, dass man diese genuine Eigenheit eben des Dialogs von Sokrates, also und so zu philosophieren, dass man das festhalten wollte? Oder war es sowieso so, dass man früher hauptsächlich Dialoge geschrieben hat? Weil natürlich die alten Dramen und sowas sind ja auch in Versform und in Dialogform geschrieben. Oder zeigt das auch schon, dass das eigentlich auch der Kern gewesen sein muss von Sokrates, dieses Streiten und dieses Gespräche führen, wenn danach so viele anfangen, halt diese Gespräche irgendwie aufzuzeichnen oder neu zu schreiben.
Das war auf jeden Fall ein Moment, das in der griechischen Kultur verankert war, vor allem in der athenischen Kultur, das des Dialogs, auf jeden Fall. Aber tatsächlich zeichnen sich die Schüler von Sokrates dadurch aus, dass sie Dialoge geschrieben haben. Das heißt, das wurde auch bewusst gemacht. Hier möchte ich noch einen Hinweis machen darauf, dass wir uns daran gewöhnt haben, von Schülern des Sokrates zu sprechen, aber eher, dass niemals, er hat niemals von Schülern gesprochen. Er hat das Wort Zusammensein sehr oft verwendet. Und das sind Menschen, mit denen er zusammen gewesen ist, gemeinsame Zeit verbracht hat, auch Freunde. Man kann sie auch Freunde nennen. Also es ist schon eine, ich glaube, eine wichtige Unterscheidung, denn wir sehen wieder, wie dieses Element der Schule und der Schulbildung bei Sokrates eher vermieden wird. Das ist für Sokrates nicht so sehr zentral. Man kann sagen, vielleicht, dass er auch die Individualität seiner Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen sehr berücksichtigt hat. Und er wollte ihnen jetzt nicht eine einheitliche Lösung vorschlagen, sondern jeder sollte auch diesen eigenen Weg nehmen. Also ich würde tatsächlich Sokrates so betrachten, auch im Unterschied zu Platon, der viel mehr Vorschriften gemacht hat in seinem Werk. Also Platon ist, würde ich sagen, ein größerer normativer Denker, ein Normativist im Vergleich zu Sokrates, der auch natürlich seine Ansichten hatte, aber nicht so einen Wert darauf gelegt hat wie Platon.
Das finde ich spannend mit dieser Freundschaft, weil jetzt, wo Sie das so oft sagen, das ist ja schon ganz bezeichnend, auch in den platonischen Dialogen, dass da so eine generelle große Wertschätzung immer mitschwingt. Manchmal auch ironisch, also manchmal wird man ja auch so gelobt als irgendwie du Weiser, sowieso erzähle mir mal was, wenn du so viel weißt, so ungefähr, dass man merkt, da schwingt so ein bisschen so eine Ironie mit. Aber diese tatsächliche starke Freundschaft, das Zusammensein, auch das ja bis zum Tod dann, also die Freunde da sind und man noch im Moment des Todes miteinander redet und so, das ist ja tatsächlich ganz interessant. Sie würden sagen, das ist tatsächlich auch eine gewisse Eigenheit auch von Sokrates und der Philosophie, dass das wichtig ist, dieses Zusammensein, das Miteinanderreden und das auch befreundet sein.
Ich würde sagen, das ist vielleicht die größte Lehre, wenn auch sie einfach zu sein scheint, von Sokrates, dass nämlich bereits das Gespräch, das Zusammensein, die gemeinsame Suche nach der Wahrheit Elemente sind, die die Menschen vereinen. Und in diesem Zusammenhang würde ich auch das Christentum mit einbeziehen. Das Christentum hat aber freilich die Form einer Religion mit Dogmen angenommen. Wenn man die Liebe aber betrachtet und was das praktisch bedeutet, dann hat es auch sehr mit einem Zusammensein, mit einem harmonischen Zusammensein zu tun. Und ich glaube, dass es Sokrates auch darum gegangen ist, aber das intellektuelle Element spielt da eine viel größere Rolle. Also das Intellektuellsein, die gemeinsame Suche nach der Wahrheit, die Argumentation. Das Christentum hat sich dann nicht so sehr darauf fokussiert. Aber für Sokrates war das zentral, also das Zusammensein mit dem Ziel, bessere Menschen zu werden, nachdem wir auch uns selbst geprüft haben und gefunden haben, was wir falsch und was wir richtig machen.
Das ist ja auch bei Ihnen, ein Thema, oder? Sie haben da ja auch, ich glaube, der Artikel kommt Ende diesen Jahres dann raus, aber dazu ja auch geforscht und dann bald veröffentlicht zu Sokrates und dem Eros. Also dieses nicht nur Zusammensein, sondern die Liebe, das scheint ja auch an sich irgendwie eine große Rolle in seiner Philosophie zu spielen.
Ja, das stimmt. Das ist ein Artikel, der in der Zeitschrift Perspektiven der Philosophie veröffentlicht wird im Herbst diesen Jahres. Das ist eine Thematik, die sehr oft in der Forschung behandelt worden ist. Und in diesem Artikel gebe ich vor allem einen Überblick, dass was ich als Nuance da hervorhebe, ist die Frage des Zusammenseins als Lebensform. Also was würde es bedeuten, wenn wir die sokratische Lebensform ernst nehmen würden? Aber jetzt davon abgesehen, von dieser Nuance abgesehen, ist das Ganze ein sehr, sehr großes Fass, das uns aber auch zur Vervollständigung des Bildes des Sokrates führen kann. Es ist nicht bekannt geworden, dass Sokrates, und zwar der platonische Sokrates, behauptet, ich kenne mich in keinem anderen Bereich aus, sondern nur in den Sachen des Eros. Das ist eine Behauptung, die er sogar im Symposium wiederholt. In diesem Artikel von mir gibt es alle oder fast alle Wiederholungen aufgelistet. Das ist eine Behauptung, die im allgemeinen Bewusstsein, die in der Überlieferung nicht so sehr in den Fokus gekommen ist. Aber das ist tatsächlich, das ist Haupttext. So wie wir die Apologie haben mit dem Gedankengang, auf den wir vorher eingegangen sind, so wie die Apologie da ist, so ist auch das Symposium. Und da wird behauptet, wie gesagt, ich bin ein Experte, ein Meister nur in den Sachen des Eros. Was bedeutet aber das? Das führt uns auch wahrscheinlich zu einem ganz anderen möglichen Sokrates-Bild als das, was wir haben. Und dieses Bild ist, dass er die jungen Männer vor allem, mit denen er verkehrt, auch als erotische Objekte betrachtet. Und da gibt es natürlich auch die Frage, inwiefern ist es auch zu einer sexuellen Beziehung zwischen Sokrates und seinen Gesprächspartnern gekommen?
Ja, das hatte ich mich schon gefragt und das finde ich total interessant, dass wir heutzutage natürlich immer diese große, offene, homosexuelle und auch homoerotische Ebene aus der Antike ja so ein bisschen verdrängen oder nicht darstellen, ne? Wenn wir über bestimmte Philosophien reden, aber auch wenn wir uns bestimmte Filme oder so anschauen, die diese Zeit quasi nochmal aufleben lassen.
Ja, und vorab, damit ich die allgemeinere Seite des Ganzen betone. Es ist ein brisantes Thema. Sie müssen berücksichtigen, dass es eine gut tradierte Auffassung ist, dass Sokrates als Lehrerin in den Sachen des Eros Aspasia hatte. Aspasia ist bekannt geworden als Frau von Perikles. Und jetzt komme ich zurück auf diese Komponente, dass nämlich Sokrates und die athenische Kultur sehr eng miteinander verbunden sind. Also jetzt ist auch Perikles plötzlich im Spiel. Also Aspasia, auf Griechisch Aspasia, Aspasia ist eine brillante und sehr schöne Frau gewesen, die erstens eine bedeutende rhetorische Fähigkeit besaß und auch als Rhetoriklehrerin aufgetreten ist. Aber darüber hinaus ist sie auch als Expertin in den Sachen der Liebe bekannt geworden. Das sind alles jetzt sehr umfangreiche Themen, die ich versuche zusammenzufassen. Ich komme jetzt zurück auf die Frage, Wie ist diese Behauptung von Sokrates aufzufassen, dass er sich nur in den Liebesdingen auskennt? Also, ich würde das jetzt wieder sehr allgemein gesprochen als die Tendenz bezeichnen, dass Sokrates eine Art Bedürfnis, sehr, sehr ausgeprägtes Bedürfnis nach Zusammensein hat. Und dieses Zusammensein hängt auch eng, also wenn wir mit Menschen zusammen sind, dann schätzen wir nicht nur eine Eigenschaft von ihnen, zum Beispiel nur ihre Stimme oder ihre Kenntnis. Wir schätzen den anderen als Ganzes. Das heißt, den Körper, die Bewegungen, den Ton der Stimme. Das ist eine ganzheitliche Komponente, die leider sehr oft aus dem Blick gerät. Und Sokrates hatte diese ästhetische Komponente, so will ich sie jetzt nennen, hatte diese ästhetische Komponente immer im Blick. Und er wollte mit diesem Gespräch auch eine Art Einheit, kommunikative Einheit bilden, die ästhetischer Natur war.
Also inwiefern hat das dann eine andere Dimension oder inwiefern würde man sagen, diese erotische Komponente vielleicht oder so, ist das einfach noch eine stärkere Zusammenkunft quasi und man kann das weiter auf dieses das Zusammensein, das Gespräch fokussieren, weil das ist ja interessant. Ne? Also ich meine, wir haben ja Philosophie ja auch als die Liebe zur Weisheit und wenn man das noch so als eine erotische Komponente mit weiterdenkt, ist so ein bisschen die Frage quasi, was das noch an Erkenntnissen dann bringt oder ist es tatsächlich eine Art Lebensform einfach, ja.
Zunächst möchte ich auf Ihre Frage so eingehen, dass ich sage, was gibt es nicht einen Trieb, der uns führt, einen Freund oder eine Freundin zu treffen? Wir wollen etwas damit, wir bezwecken etwas damit. Also dieses Zusammensein ist schon eine Komponente an sich, ist ein Zweck an sich. Und heutzutage ist alles mit der Einteilung des Lebens, mit der Aufteilung unseres Tages etwas komplizierter geworden. Wir haben sehr bestimmte Pflichten. Im alten Athen war es einfacher. Und ich würde aber sagen, nicht nur im alten Athen, auch in früheren Kulturen, auch im 18.
Klar.
Jahrhundert war es einfacher oder im 17. Jahrhundert war das Zusammensein, das Treffen einfacher. In der Forschung ist sehr viel darüber diskutiert worden, wie der Eros sozusagen mit dem Elenchos zusammenhängt. Elenchos ist die Prüfung. Und eine pauschale Antwort, die ich geben kann, ist, dass die erotische Komponente, die ästhetische Komponente ein Motiv für Sokrates gewesen ist, um ins Gespräch zu kommen mit seinen Gesprächspartnern oder Gesprächspartnerinnen. Das ist aber wiederum auch eine Frage der Ironie. Tatsächlich distanziert sich Sokrates sehr von seinen Kenntnissen und von seinem Wissen. Und dann kann er auch sagen, ich bin einfach von der Schönheit dieses Jünglings angezogen. Und deswegen spreche ich mit ihm. Das ist auch eine Art Vorwurf, den ihm Alkibiades im Symposion macht. Er wirft ihm vor, dass er vortäuscht, nichts zu wissen, während er eigentlich sehr viel weiß. Er täuscht vor, dass er verliebt ist in seinen Gesprächspartner, während er eigentlich nur, es ihm nur um die innere Schönheit geht und um die Kultivierung dieser inneren Schönheit. Also wir müssen das Ganze auch als eine Art Setting betrachten. Also wie Sokrates die Gespräche geführt hat, auch mit Blick auf die Atmosphäre, auch mit Blick auf die Gefühle, die da zum Vorschein gekommen sind. Aber ich glaube tatsächlich, dass für Sokrates die Hauptmotivation war, seine Zeit mit Menschen zu verbringen, mit denen er sich auch wohl fühlt. Obwohl das Ganze jetzt etwas trivial zu sein scheint, warum sollte nicht Philosophie auch mit trivialen Dingen zusammenhängen?
Das finde ich total interessant, weil mir jetzt nochmal in Rückblick auf unser Gespräch und auch die Vorbereitung und auch der Folgen zu Platon, die ich schon aufgezeichnet habe, so auffällt, dass ich das echt ein erstaunliches Bild eigentlich finde, diesen Sokrates, gerade wenn man ihn sich anschaut als so einen Ursprung oder da, wo der Westen sich so seinen Ursprung irgendwie hin imaginiert, weil das ja gar nicht nur so eindeutig ist eigentlich, diese Figur, aber so viele verschiedene eigentlich Elemente hat, die für uns heute schon irgendwie wichtig sind oder interessant sind, finde ich, oder auch an die man wieder anknüpfen könnte auch. Zum Beispiel, also ich finde an sich dieser Humor einmal natürlich, diese Ironie, die über allem ist, das ist ja bis heute, dass es immer geschätzt wird, auch heute noch bei politischen Rednern oder sowas, wenn da so ein gewisser Humor oder eine tolle Ausdrucksweise ist. Dann, was mir jetzt nochmal aufgefallen ist, ist schon diese Klassenfrage, also dass Sokrates selbst als jemand, der jetzt nicht so viel hatte wie andere, aber gleichzeitig auch mit unterschiedlichen Menschen gesprochen hat und mit denen er ja auch verkehrt hat. Dann dieser starke kritische Geist, also zu fragen, weißt du denn eigentlich wirklich, also dieses ideologiekritische, weißt du überhaupt wirklich, was du sagst und so. Dann aber auch diese Zusammenkunft, dieser Diskurs, das ist ja etwas, was heute auch politisch immer wieder, wo die Frage ist, wie können eigentlich die Menschen überhaupt wieder miteinander reden. Dann haben wir bei ihm aber auch natürlich dieses ganze Märtyrertum für die Vernunft, was bei Platon dann ja auch so stark rauskommt. Und jetzt haben sie diese erotische Komponente auch noch reingebracht. Also es ist auf jeden Fall, finde ich, ein erstaunliches Symbol, Sokrates, und ein erstaunliches Forschungsobjekt, bei dem es immer wieder Spaß macht, finde ich, dahin zurückzukehren und neue Fragen sich zu stellen.
Alles, was Sie gesagt haben, ist druckreif, würde ich es so nennen. Ich könnte nur hinzufügen, dass Sokrates mit der Brille der Philosophie-Tradition in Europa gesehen worden ist. Was natürlich uns nicht wundern soll. Es ist unvermeidlich, dass jede Zeit einen Schwerpunkt legt auf Dinge, für die sie sich selbst interessiert. Aber nehmen wir kurz ins Visier, wie die universitäre Tradition sich herausgebildet hat. Die Universitäten waren gegründet im Mittelalter und die heutigen Universitäten sind Entwicklungen von diesen Institutionen. Da sind natürlich, würde ich sagen, sehr viele Hierarchien zurückgeblieben und das hatte aber mit der sokratischen Lebensform, würde ich sagen, wenig zu tun. Andererseits war Sokrates eine Figur, die umstritten war, wobei das Bekleiden eines Amtes, also Philosophieprofessor zu sein etwa, ist etwas hoch angesehenes, ist eine gesellschaftliche Position. Das war für Sokrates auch nicht der Fall. Bekannt ist, dass er fast immer barfuß war, auch in der damaligen Zeit ungewöhnlich. Es ist zum Beispiel erwähnt worden im Symposium, dass er sogar seine Sandalen angezogen hat, um Agathon, den Tragödiendichter, der den Abend veranstaltet, zu verehren, hat er sich irgendwie gepflegt und dabei hat er seine Sandalen angezogen, was er sonst nicht getan hat. Also Sokrates war eine Person, die anders philosophiert hat als etwa in einer Vorlesung. In einer Vorlesung haben wir den Professor, die Professorin, da wird ein gewisses Wissen verbreitet und höchstens wird am Ende diskutiert über ein paar Fragen. Also die Form des Seminars oder die Form auch der Konferenz oder des Symposiums, also dieses Wort ist heute auch überliefert, ist viel näher an die an der sokratischen Herangehensweise, aber auch da ist das Ganze nicht persönlich genug für Sokrates aus einer sokratischen Perspektive. Da ist alles immer sehr persönlich. Selbst in Platons Dialogen wissen wir, das ist jetzt der Schüler des Sophisten Gorgias. Wir wissen, das ist jetzt Alkibiades. Also das sind jetzt Menschen, die eine sehr konkrete Individualität haben und ihre eigene Ansicht vertreten. Natürlich ist das auch bei einer Konferenz so. Es ist so der Wissenschaftler, der dies und das veröffentlicht hat und so weiter. Aber es ist nicht so persönlich wie damals.
Was würden Sie denn am Ende noch sagen, wenn man sich jetzt weiter für Sokrates interessiert? Wo soll man mal reinlesen vielleicht? Würden Sie tatsächlich sagen, man soll mal sich die Wolken auch zu Gemüte führen oder Xenophon? Oder macht man doch besser einfach bei Platon zum Beispiel weiter und liest die Apologie?
Das ist eine schwierige Frage. Ich würde sagen, das hängt von der Tiefe des Interesses an Sokrates. Man kann mit einer Einführung anfangen. Es gibt sehr viele Einführungen in sein Denken. Aber wenn man sich ernsthaft interessiert, dann muss man schon diese Quellen selbst heranziehen und schauen, was für ein Bild daraus sich ergibt. Ich würde aber wirklich davor warnen, Sokrates zu leicht zu identifizieren mit einem Autor, egal ob dieser Autor ein Antiker ist oder ein Moderner, der ihn rekonstruiert zum Beispiel. Ich würde sehr viel die eigenen Komponenten berücksichtigen. Also was ist mir philosophisch wichtig? Welche philosophische Fragen habe ich über den Tod, über die Schwermut, über die Ungerechtigkeit? Und dann würde ich Sokrates anhand dieser eigenen Fragen sich an ihn annähern. So würde ich es machen, denn er ist jemand, der sich nicht leicht festlegen lässt. Es gibt ein Wort über ihn, das sehr interessant ist. Atopos. Sie kennen das Wort Utopia. Utopos. Utopos heißt kein Raum. Atopos heißt auch etwas Ähnliches. Also man kann ihn nicht fixieren, man kann ihn nicht festlegen, nicht kategorisieren. Er ist auch, das wird im Superlativ gebraucht, atopotatos. Das heißt, so völlig, er zerstört jede übliche Vorstellung, die man von ihm hat. Und deswegen muss man, sollte man sich um eine Vielseitigkeit der Information kümmern.
Und das haben wir, glaube ich, in diesem Gespräch ganz schön versucht aufzuzeigen. Vielen Dank, Herr Lukidides, für dieses Gespräch und diese verschiedenen Sichtweisen auf die Person, die Sokrates eventuell gewesen sein mag.
Ich finde, wir sind doch in das Wesen von einigen wichtigen Fragen mit Blick auf Sokrates eingedrungen. Tatsächlich aber habe ich auch ein gewisses mulmiges Gefühl, denn es ist ein so umfangreiches Thema. Und ich möchte nicht, dass meine Antworten auf Ihre triftigen Fragen, dass sie als eine Art letztes Wort betrachtet werden. Es ist eine Annäherung. Es ist Annäherung an den Sokrates, die wir versucht haben. Und ich glaube, der Erfolg läge darin, dass wir die Zuhörer, die Zuhörerin interessieren für diese tatsächlich schillernde Figur.
Genau, das trifft auch sehr gut an sich den Sinn und Zweck dieses Podcasts. Es ist natürlich nicht so, dass das jetzt hier einer Philosophievorlesung oder irgendetwas Ähnlichem oder der eigenen Beschäftigung damit gleichkommt, sondern man kann nur ja, eingrenzen und versuchen, Fragen aufzuwerfen. Und das ist auf jeden Fall nicht das letzte Mal, dass wir von Sokrates gehört haben, denn da wird es ja auch in den platonischen Dialogen noch weiter drum gehen. Aber es war trotzdem, finde ich, sehr schön und hilfreich, hier nochmal sich wirklich diese Frage zu stellen, was außer Platon wissen wir noch und was ist aber auch in Platon dann so der Fall. Vielen Dank.
Gerne.
Und ja, genau, wir dann hören uns hier in der nächsten Folge wieder. Da geht es dann um Platon. Geister ist eine Produktion von mir, Christian Eichler, und wenn euch der Podcast gefällt, dann empfehlt ihn gerne weiter. Und wenn ihr euch vorstellen könntet, ihn finanziell zu unterstützen, dann schaut mal nach auf steadyhq.com/geister. Ab 3 € im Monat erhaltet ihr jeden Monat eine Extrafolge und könnt Teil unseres Lesekreises sein. Schaut gerne mal vorbei. Hier waren Geister, wir reden über Philosophie, lasst euch nicht verjagen.